Vis-à-vis.
Stefan Tolz, lassen Sie uns zuerst darüber sprechen, was Sie an Veränderungen in Georgien wahrnehmen, seit Putin den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Es gab ja seit Februar mehrere Ausreisewellen von Menschen aus Russland nach Georgien. Mit welchen Folgen für das Leben in Georgien?
Man muss wissen, Georgien ist ja ein kleines Land, hat ja nur 3,7 Millionen Einwohner. Die Russen, die jetzt nach Georgien geflohen oder ausgewandert sind, haben sich natürlich vor allem in den beiden populärsten Städten, sage ich mal, mit der wichtigsten Infrastruktur, also in Tiflis und in Batumi am Schwarzen Meer, niedergelassen. Das hat natürlich sehr dazu geführt, dass man jetzt in den Straßen ein ganz anderes Stadtbild, ein ganz anderes Leben spürt. Das heißt, jetzt gibt es zum Beispiel auch in Tiflis wieder russischsprachige Cafés. Man hört viel mehr Russisch jetzt wieder auf der Straße. Und es ist natürlich nicht unproblematisch, weil Georgien sich ja in den letzten 30 Jahren mehr und mehr entfernt hatte von der russischen Sprache und von Russland und den Weg nach Europa gesucht hat. Und das ist natürlich jetzt schon eine spannende Situation, die sich da jetzt entwickelt, dass sich die Bevölkerung jetzt ganz anders durchmischt, als wie das vielleicht noch vor einem Jahr gewesen ist.
Und das sind jetzt auch nicht alles russische Oppositionelle, die ins Land kommen?
Direkt nach dem Krieg haben sicher erst einmal Putin-Gegner. Aber schon sehr schnell, als dann klar wurde, es gibt jetzt große Sanktionen, sind vor allen Dingen sehr viele jüngere Unternehmer auch nach Georgien gekommen. Man muss dazu wissen, in Georgien kann man ganz schnell ein Business eröffnen, ein Geschäft, ein Unternehmen eröffnen. Man hat nicht viel Bürokratie. Und dementsprechend haben wirklich tausende Leute Unternehmen angemeldet aus Russland in Georgien. Und das sind nicht unbedingt jetzt Putin-Gegner, sondern das sind eher Leute, die Geschäftsbeziehungen in den Westen haben und die diese Beziehungen nicht durch die Sanktionen blockiert sehen möchten. Und dementsprechend ist das also eher ein Klientel, wo die Georgier auch sehr kritisch reagieren. Also es gibt tatsächlich Cafés, vor allen Dingen gerade in Tiflis. Man sieht gleich am Eingang ein Schild stehen, wenn Sie nicht unterschreiben, Putin ist ein Kriegsverbrecher, dann sind Sie hier nicht willkommen. Es gibt auch einen Café zum Beispiel, die verlangen 20% Aufschlag für Russen, weil Russland 20% von Georgien besetzt hält. Also es gibt solche symbolischen Akte, sag ich mal, um zu zeigen, wir wollen hier nicht russifiziert werden. Gleichzeitig ist eine wichtige Veränderung, dass natürlich die Russen in Georgien, was nach wie vor ein relativ armes Land ist, plötzlich auch wieder Geld bringen. Also gerade diese Unternehmer, die nach Georgien gekommen sind, die kommen da auch teilweise mit ihren Luxuskarossen oder kaufen sich neue, das natürlich mit den zahlungskräftigen neuen Kunden aus Russland, die jetzt nach Wohnungen suchen, nach Büros suchen, natürlich die Preise hochgehen und jetzt gerade im Herbst Studenten ja nach Unterkünften suchen, nur noch irgendwo bei Verwandten unterkommen können, um ihr Studium in Tiflis zu beginnen.
Das sind also die Veränderungen, die auch die Bevölkerung in Georgien spürt. Die EU hat nun mitten im Krieg, also im Juni und im Sommer jetzt, beschlossen, dass Georgien den Status eines Beitrittskandidaten nicht zuerkannt bekommt, anders als bei der Ukraine. Ist das ein Fehler oder ging es nicht anders?
Ich glaube, es ging nicht anders, weil es einfach in den letzten Jahren einige antidemokratische Veränderungen gegeben hat. Also da geht es um die Besetzung von Richterposten, da geht es um die Abschaffung eines Kontrollgremiums, das die Regierungsarbeit kontrolliert. Und man muss dazu wissen, Georgien wird von einer Partei regiert, die heißt Georgian Dream, also georgischer Traum. Und der Gründer dieses georgischen Traums ist ein großer Milliardär. In Georgien gibt es nur einen so reichen Mann und er hält eigentlich die ganzen Zügel in der Hand. Man hat aber gesagt, ihr seid trotzdem willkommen in der EU, aber ihr müsst eben einen Katalog von so und so vielen Forderungen erfüllen. Sachen wie zum Beispiel die Rechtsstaatlichkeit oder wie zum Beispiel eben auch die Beschneidung der Macht von Oligarchen. Das sind ganz zentrale Punkte, um die es jetzt momentan geht, wenn man Georgiens Weg nach Europa verfolgt.
Stefan Tolz, in Ihrem neuen Film erzählen Sie die Geschichte eines georgischen Unternehmers, der einen Tiefseehafen für Georgien bauen wollte, aber daran scheiterte. Was wird an dieser Geschichte sichtbar? Genau das, was Sie jetzt eben gerade schon erklärt haben?
Ja, der Punkt ist, ich habe diesen Film eigentlich gestartet, um mal zu gucken. Georgien ist ein kleines Land und das Schöne ist, man kann ja an kleinen Ländern manchmal globale Probleme oder globale Fragestellungen sehr schön aufzeigen. Und was wir hier sehen, ist, dass da ein Schwellenland ist, was eben seine wirtschaftliche Chance sucht und da gibt es ein Symbol dafür, und das ist eben ein Schwarzmeerhafen, wo große Containerschiffe anlanden können. Und wenn man über die chinesische neue Seidenstraße spricht, da gibt es ja verschiedene Wege dieser Seidenstraße. Das heißt, hier gab es ein amerikanisch-georgisches Projekt, was mit europäischen Firmen, sind auch holländische, deutsche Firmen involviert gewesen, dort gebaut werden sollte. Ganz klar, natürlich ist Russland ein Gegner, man weiß aber auch nicht, welche Rolle genau der Milliardär bei uns im Land, Bizina Ivanischvili, welche Rolle der in Wirklichkeit gespielt hat dahinter. Und darum geht eigentlich dieser Film.
Der Dokumentarfilmer Stefan Tolz ist heute Gast in unserer Gesprächsreihe vis-à-vis im RBB 24 Inforadio. Sie sind Deutscher, Sie sind aus dem Westen, haben mittlerweile die georgische Staatsbürgerschaft. Wie sind Sie auf Georgien gekommen? Also wann hat das angefangen?
1991 war ich als Austauschstudent des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Georgien. Und wie so viele Menschen, wenn man mal in diesem Land ist, dann verliebt man sich in dieses Land. Es ist einfach sehr faszinierend, weil es wie ein Schlaraffenland ist. Mit so einem fruchtbares Land gibt es selten, mit aber gleichzeitig tollen Bergen, 5000 Meter hoch, mit der Schwarzmeerküste, mit dem einzigen subtropischen Gebiet Adjarien, was Europa hat, gleichzeitig Wüsten, Steppen. Es ist das Land, in dem der Wein erstmal kultiviert wurde vor tausenden von Jahren. Und gleichzeitig hat das Land eine tolle Filmkultur, weshalb ich nach Georgien gekommen bin eigentlich. Und dann aber einfach auch gemerkt habe, dass diese Art des Lebens und dieser Lebenskultur mir sehr gefallen hat, wo Gesang, wo Familie, wo Gemeinschaft einen ganz anderen Stellenwert hat, wie das, was ich hier aus Deutschland kannte. Ich lebe jetzt faktisch seit 14 Jahren zwischen Georgien und Deutschland, dass ich also mich da wirklich sehr, sehr wohl fühle und auch mich engagiere im kulturellen Leben von Georgien und mich gerne einbringen möchte, weil ich denke, dieses Land ist es wirklich wert, dass es als Teil Europas wahrgenommen wird und eine Chance bekommt. Die jungen Leute, viele junge Georgier haben jetzt in Deutschland studiert oder in Frankreich oder in Großbritannien, gehen an die Top-Unis der USA. Das sind natürlich Leute, die sehen sich als Teil unseres westlichen Lebensstils, als Teil unserer westlichen Entwicklung. Und da ist natürlich das, was jetzt in der Ukraine passiert, ein Schreckschuss, der nicht nur der Ukraine gilt. Und Putin hat ja auch deutlich gesagt, gleich am Anfang, es geht nicht nur um die Ukraine, sondern es geht auch um Georgien.
Wie sehr befürchten Sie, dass der russische Einfluss auf Georgien wieder greift?
Die Problematik ist, dass natürlich unser Milliardär vor allen Dingen in Moskau sehr gut vernetzt war, immer. Der hat dort auch sein Vermögen gemacht und ist dann zurückgekommen nach Georgien. Er hat am Anfang mit westlichen Kräften zusammengearbeitet, also auch innergeorgisch mit klar westlich orientierten Kräften, aber Stück für Stück sich von diesen Kräften getrennt. Und dementsprechend die Schwüre der jetzigen Regierung, die ja auch die EU-Mitgliedschaft anstreben und die ja auch sagen, wir wollen in die EU, wenn man dann aber gleichzeitig ins Kleingedruckte schaut und guckt, was wird denn tatsächlich gemacht? Werden denn die Forderungen erfüllt? Dann merkt man, der Weg geht in die andere Richtung. Solange da nicht wirklich ein, glaube ich, auch ein Wechsel passiert, wird es sehr schwierig für Georgien sein, diesen Weg nach Europa wieder mit voller Fahrt aufzunehmen.
Also die Entscheidung der EU im Sommer, den Status eines Beitrittskandidaten nicht zuzuerkennen, wie hat die Bevölkerung in Georgien darauf reagiert?
Man waren alle enttäuscht. Man wusste, jeder Einzelne ist da jetzt enttäuscht und alle sind traurig und man sieht keine Perspektive mehr. Jetzt lässt uns auch noch die EU fallen sozusagen und wir sitzen jetzt wirklich hier und wissen nicht mehr, wie geht's jetzt weiter. Und dann gab es den Aufruf zu einer Kundgebung. Wir müssen jetzt eine proeuropäische Kundgebung machen. Das war dann direkt 2 oder 3 Tage nach dieser Entscheidung. Dann waren so viele Leute auf der Straße. Ich bin selber auch dahin gegangen und habe gemerkt, Tiflis liegt ja am Berg und Sie müssen sich vorstellen, von den Straßen kamen immer mehr Leute und es waren 120, 150.000 Leute für eine Stadt mit 1,5 Millionen Einwohnern, wenn es riesig. Es war die größte Kundgebung, die ich jetzt in den letzten Jahren da erlebt habe. Nur mit dem Ziel, wir müssen den Weg nach Europa wieder aufnehmen. Und dann hat man wieder gemerkt, man ist nicht allein. Und man hat dieses, wenn ich mit georgischen Freunden gesprochen habe, diese Kundgebung war ein wahnsinnig wichtiges Signal. Nein, ich bin nicht alleine und kämpfe gegen die Leute, die jetzt wieder diesen Weg Richtung Russland einschlagen, sondern wir sind viele und wir müssen jetzt darauf bestehen. Aber man muss einfach aufpassen, wie stark die Gegenkräfte sind. Und wir haben es ja auch in Weißrussland erlebt, wie das dann niedergeschlagen wurde. Und diese Gefahr sehe ich tatsächlich jetzt auch in Georgien. Das heißt, man muss die Entwicklung, glaube ich, auch von Europa aus jetzt ganz genau beobachten und hoffentlich die Kräfte, die nach Europa wollen, weiter unterstützen.
Haben Sie selbst Befürchtung, da, ich sag mal, so zwischen die Fronten zu geraten?
Ich muss sagen, ehrlich gesagt, ja, weil ich muss natürlich auch selber aufpassen. Gut, ich arbeite nicht in den georgischen Medien. Ich bin auch ein Filmemacher. Ich bin kein Journalist. Ich bereite gerade einen Spielfilm vor und der ist eigentlich eher ein Kinderfilm oder hat jetzt überhaupt nichts mit Politik zu tun. Das heißt, ich hoffe, dass ich weiter da arbeiten kann, auch wenn ich manche Entwicklungen da sehr kritisch sehe. Aber man weiß tatsächlich natürlich nicht, wie sich das weiterentwickelt. Und die Geheimdienste in Osteuropa, und da zählt auch der georgische Geheimdienst dazu, sind ja leider mit vielen Dingen nicht so zimperlich, was die Überwachung und was die Gängelung der eigenen Bevölkerung angeht. Und daher muss man, denke ich, tatsächlich einfach, muss ich auch ein bisschen aufpassen. Aber auf der anderen Seite, man sollte sich jetzt auch nicht einschüchtern dann lassen und schweigen. Und wenn Europäer einfach um ihre Freiheit kämpfen und um das Recht der Selbstbestimmung kämpfen, da sollte man ein bisschen wirklich mal sich selber fragen, wie weit sind wir bereit, es zu unterstützen. Und ich denke, wir als Deutsche, jetzt wird man gerade eigentlich tatsächlich gefordert, für die Werte, die wir leben durften, jetzt auch mal einzustehen. Und dazu gehört jetzt für mich als einer der wenigen Ausländer, die dort schon so lange leben, die Sprache sprechen, dass ich dort zumindest jetzt versuchen kann, das, was dort passiert, in Europa bekannt zu machen. Und dass es nicht nur um den Krieg in der Ukraine geht, sondern wir in Deutschland und in Europa den Blick manchmal ein bisschen weiter richten sollten, was passiert.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.